willkommen zum The Disco Dudes Podcast, eurem allfreitaglichen Lieblingspodcast zu Soul, Funk, Boogie, Disco und House mit Wolfgang Hase und Kirk Dance.
Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe des The Disco Dudes Podcast, eure allfreitägliche Lieblings-Audio-Postille zum Thema Boogie Funk Disco, House Music und alles, was soulful und funky gut tanzbar ist. Präsentiert von den beiden Disco Dudes. Das ist zum einen der liebe Kirk dort in Köln. Hallo Kirk.
Hey Wolfgang, wie geht's dir da in Karlsruhe?
Mir geht's gut, also der zweite genau, das bin ich, der Wolfgang. Es geht gut, es ist einerseits kalt, andererseits sonnig, damit das Wetter wieder abgehakt wäre, aber der Frühling ist spürbar da. Der Geburtstag ist in Sack und Tüten, jetzt kann's also ein weiteres Jahr weitergehen. Ich bin frisch poliert für ein schönes Lebensjahr mit wahnsinnig viel guter Musik. So, zwei Songs haben wir uns wie immer ausgesucht und du bist heute der, der als erster seinen Song präsentiert. Was hast du uns denn hervorragendes aus deiner DJ-Plattentasche oder auch aus dem digitalen Köcher und deinem Lieblingsmusikarsenal mitgebracht heute für den freitäglichen Dance?
Ja. Ich habe heute einen Track dabei, der so ein bisschen unter dem großen Schatten anderer Titel auf einer, wie ich finde, wirklich sehr großen Platte steht. Es geht um einen Titel, der eigentlich unseren Antrieb für diesen Podcast mal maximal auf den Punkt bringt und als sehr spitze Formulierung sozusagen auch ein eigener Podcast-Name sein könnte. I've Got That Boogie Fever von Carl Carlton. Erschienen 1981 auf der selbstbetitelten LP Carl Carlton bei 20th Century Fox Records. Auf dem Album findet man natürlich auch seinen absoluten Boogie-Funk-Superhit She's a Bad Mama Jamma. Oder schöne Kompositionen wie Sexy Lady oder die ergreifende Ballade This Feeling Rates Extra. Die komplette Platte ist wirklich zu empfehlen. Keine Ausfälle von vorne bis hinten. Ein, würde ich sagen, Meilenstein-Moment, der undergroundig ist und den man kennen sollte als Boogie-Fan. Besonders wenn man auf Stevie Wonder steht, denn Carltons Timbre und seine Art zu singen erinnern schon sehr an Stevie. Carltons Stimme war so nah an Stevie Wonders Stimme, dass manche seine Hits wie Everlasting Love oder She's a Bad Mama Jamma sogar als ganze Alben zeitweise für Aufnahmen von Stevie Wonder hielten. Carl Carlton kommt aus Detroit und wurde geboren als Carlton Hudgens. Seine Karriere beginnt schon in den frühen 60ern als Little Carl Carlton, ein Name, der nicht zufällig an Little Stevie Wonder erinnert. Seine frühe Entdeckungsgeschichte liest sich fast wie ein Soul-Märchen. Carlton soll als Junge auf einem freien Grundstück Baseball gespielt und dabei gesungen haben. Eine Nachbarin dachte, da läuft wohl ein Radio. Als klar war, nee, das ist der Junge selbst, ging die Sache in Richtung erste Plattenaufnahmen durch Empfehlung. Na, das ist doch genau der Stoff, aus dem so schöne Musikgeschichten und Soul-Karrieren gebaut sind. Sein erster richtig großer Pop-Moment kam 1974 mit Everlasting Love, einer disco-souligen Version des Robert Knight-Klassikers. Aber für unsere Funk-, Boogie- und Disco-Welt wird 1981 entscheidend. Da kommt Leon Haywood ins Spiel, den wir ja auch schon öfters hatten. Sänger, Produzent, Songwriter, Keyboardmann, später dann sehr wichtig für die Hip-Hop-Geschichtsbücher, weil sein I Wanna Do Something Freaky to You, die DNA von Dr. Dre und Snoop Dogg's Nothing But a G-Thang mitprägt. Haywood holt Carlton nach mäßigem Erfolg zurück ins Rennen, schreibt und produziert für ihn. Und plötzlich steht da She's a Bad Mama Jamma und wird Grammy nominiert zum Clubklassiker und DJ-Playlist-Dauerbrenner. Und genau auf dieser LP, auf der She's a Bad Mama Jamma veröffentlicht wurde, liegt eben der für mich viel energetischere, wichtigere und auch Dancefloor-kompatiblere Track I've Got That Boogie Fever. geschrieben und produziert ebenfalls von Leon Haywood. Musikalisch ist das kein Song, der sich verkopft oder hochanspruchsvoll vor einem als musikalisches Manifest aufbaut. Das ist eher Doors Open, Lights On, Disco-Kugel in Full Effect und alle auf den Dancefloor. Jetzt. Weil anders geht es auch nicht. Hoch ansteckender Groove, ähnlich wie dem von Jocelyn Brown's Somebody Else's Guy oder Cherylin's Gotta Be Real oder In A Life's Moment of My Life oder Johnny Guitar Watson's Come On and Dance With Me, die sich somit auch wirklich sehr gut in einen Guss mixen lassen und den gleichen Vibe und die gleiche Energie verbreiten. Der Track oszilliert dynamisch zwischen 113 und 115 BPM, also genau in diesem gemütlich treibenden Boogie-Fenster, wo nichts hetzt, aber alles trotzdem ordentlich schiebt. Harmonisch bewegt er sich in einem funkigen Kreislauf um E-Major 7, R-Major 7, A7 und E-Moll. Nicht kompliziert, aber sehr effektiv und genau darum geht's. Wiederholung, Kontrolle, der Körper, Call and Response und diese Aufforderung, komm runter vom Barhocker, dance with me und genau das machen wir jetzt. Wir hören rein in I've Got That Boogie Fever von Carl Carlton.
Get up, baby! It's time, boogie! I like groove. I like groove. I got ants in my pants and I need to dance. Ow! I got that boogie fever. Dance with me. I got that boogie fever. Dance with me. Woo, woo, woo. Come on, let's boogie across the floor. Let's get it back.
Ist, was ein Boogie-Brett, also und diese unmittelbare Aufforderung zum Tanzen. Wolfgang, wohin schiebt dich der Song? Bleibst du auf dem Barhocker oder katapultiert er dich auch auf den Dancefloor?
Ich bin gerade erst wieder zurück am Mikro. Moment mal. Okay, ich musste hier rumtanzen. Ging leider gar nicht anders. Also von vielem, was du vorhin erzählt hast, entdecke ich genau die Bausteine drin und von daher gehe ich darauf nochmal kurz ein. Also Gotta Be Real zum Beispiel. Die Art, wie dort Schlagzeug gespielt wird und wie der Groove entsteht, da gibt's einen ganz besonderen Fakt und man merkt, dass die Dinger sehr gut zusammengehören und man auch sie sehr gut ineinander mixen kann, weil man aus meiner Sicht zumindest einen Drummer in den anderen Drummer, nämlich beides Mal James Gatton, mixen kann, der auf beiden alten Platten gespielt hat. Ich weiß gar nicht ganz hundertprozentig. Ich glaube, auf der Studio-Session zu der LP von Carl Carlton haben zwei Drummer gespielt, aber er war auf jeden Fall mit im Studio und das meiste hat er gespielt. Auf jeden Fall hört sich der Drum-Sound, aber auch das dezente, funky, sehr passende Spiel im Hintergrund bleibend, aber alles zusammenklebend wie eine große Tube Tab Patex ist ein faszinierendes Etwas. Dann hören wir natürlich Stevie Wonder raus, das Klavinett so weit nach vorne produziert, mit dem Synthesizer im Bass zusammen und auch die Stimme. Das ist schon auch ein guter Versuch, in einem Soundscape zu landen, das ähnlich dem von Stevie zu dieser Zeit ist. Und dann natürlich Leon Haywood. Wenn ihr euch den Song anhört, den wir schon in Folge 56, Don't Push It, Don't Force It, anhört, den er selber produziert und selber auch aufgenommen habt und euch da die Bläser und das markante Wabadadab, Wabadadab, dieses schöne, knackige, kurze, funky Bläserzeug auf den Synth anhört, das ist natürlich absolut super verwandt. Und von daher hat Carl Carlton einerseits Glück, so ein geiles Umfeld und Inspiration zu haben, aber er ist natürlich ein fantastischer Künstler. Auch der Ausdruck, mit dem er das singt, das ist irgendwie einerseits sexy, trotzdem laidback und hat genau diese Disco-Funk-Boogie-Note, die ich so wahnsinnig lieb aus dieser Zeit oder die wir beide auch wahnsinnig lieben und die es zum Auflegen auch so dankbar macht, weil man eben nicht Geschwindigkeit braucht, um Euphorie oder Spannung im Publikum erzeugen zu können. Also eine 10 von 10 von mir für Carl Carlton und diesen wunderbaren Song.
Bei Samples, Covers und Remakes ist die Geschichte um diesen Song interessanterweise sehr viel leiser als bei She's a Bad Mama Jammer. Für I've Got That Boogie Fever kenne ich keinen belastbaren, verwendeten in Hip-Hop- oder House-Produktion. Klärt uns gerne darüber auf, wenn ihr irgendwo was entdeckt oder vermeintlich erkennt. Wir sind für alles offen, recherchieren das gerne nach und sind vor allen Dingen dann auch gerne bereit, Samples oder die Stücke anzuhören, die ihr uns dann kredenzt, wo dieser Song vermeintlich verwendet wurde. Und das würden wir sehr gerne nachrecherchieren und das interessiert uns natürlich sehr. Auch kein berühmtes Remake oder keine Coverversion ist mir persönlich bekannt. Das macht den Song für mich wirklich interessant und charmant. I've Got That Boogie Feeling muss man eben entdecken. Den hat eben kaum jemand auf der Kette. Es ist der Track, der läuft, wenn die richtigen Leute schon im Raum sind und merken, dass sie den Song irgendwie kennen, aber dann auch eben nicht. Und das passt ja zu der Ausführung von dir eben, Wolfgang. Das ist wahrscheinlich den Musikern geschuldet und der Machart ähnlicher Tracks. Stevie Wonder Vibes auf Boogie Funk übersetzt. Leon Haywood am Steuer, Carl Carlton am Mikro. 1981, kurz bevor sich Disco, Funk und Boogie endgültig in Richtung 80s R&B verschieben. Ein Stück für alle, die beim Plattenhören nicht nur auf die Hits fokussiert sind, sondern wissen, manchmal sind es eben die besten Songs, die man nicht schnell entdeckt, sondern überhört und der einen erst reifen müssen, wie ein guter Wein im Weinkeller. Guter Wein im Weinkeller. Da haben wir ja was gemeinsam. Das ein oder andere Tröpfchen genießen wir da gerne mal, wie die ein oder anderen guten Tracks wir gemeinsam genießen. Da hast du ja auch was aus dem Weinregal, Plattenregal gezogen, Wolfgang. Was hast du denn für uns zu kredenzen?
Also ich habe aktuell einen Riesling von 2023 auf... Ah nee, halt, Moment, wir haben bei Musik. Das ist ja gar nicht unser Wein-Podcast, der andere, den wir auch machen. Verdammt, ich war gerade kurz woanders. Wir sind im Plattenregal in das Jahr 1976 gekrochen und haben da mal ein bisschen geguckt nach einem schönen weißen Cover mit einer bezaubernden Lady vorne drauf, die da so ein wenig zusammengekauert sitzt. Und diese Lady ist keine geringere als Thelma Houston. Eine Session-Tür knallt zu. Hang! Wir sitzen mitten in L.A. und eine Band spielt gerade den Backtrack für diesen Song ein. Mitten in einem Vamp geht die Tür zu. Warum? Der Drummer lacht, weil er weiß, dass der Groove gleich Disco-Geschichte schreiben wird. So erinnert sich der legendäre James Gadson, auch in diesem Song der Drummer, an den Moment, als Don't Leave Me This Way entstand. Gadson ist gerade erst von uns gegangen. Im April, am 2. April 2026 ist er gestorben. Und wenn man so ein bisschen auf Insta und bei anderen Kanälen große Drummer, große Musiker gelesen hat, die so über ihn schrieben, dann war das immer eine ganz große Lobeshymne für diesen Schlagzeuger. So ist unsere Episode heute auch sozusagen ein kleines Tribute an den allergrößten, bekanntesten Unbekannten in der Geschichte des R&B. Wir sind also im Jahr 76 und wir haben den Song von Thelma Houston, Don't Leave Me This Way. Ein absoluter Disco-Killer, würde ich sagen. Er wurde ursprünglich, aber auch für eine ganz andere Sängerin geplant und ganz ursprünglich von einer ganz anderen Band aufgenommen. Geschrieben wurde er von den Philly-Soul-Göttern Kenneth Gamble und Leon Huff zusammen mit Cary Gilbert. Der Song wurde zunächst herausgebracht von Harold Melvin and the Blue Notes mit einem gewissen Teddy Pendergrass als Leadsänger am Mikrofon.
Der Track erschien 1975 als Bonusstück auf dem Album Wake Up Everybody und das rate ich jedem anzuhören. Das ist nämlich ein wunderschönes Album, genau zwischen R&B, Soul, Disco und Rare Groove, und der Titelsong Wake Up Everybody, später auch von Questlove einige Male gecovert mit verschiedenen anderen Künstlern, ist alleine schon sowohl von dem Text her als auch vom Sound her absolut hörenswert. Dass es am Anfang gar keine USA-Single gab von diesem Don't Leave Me This Way, ist eben dem geschuldet, dass das Album schon voller sehr guter Songs und Hits war und man eigentlich gar nicht so richtig wusste, ob das was werden kann. In Europa und in Großbritannien kletterte er aber dann auf Platz 5. Und auf einmal dachten sich Gamble & Huff, da kann man noch was draus machen. Und sie riefen bei Motown an und sagten, ey, ihr habt doch da so eine Lady, die hat auch früher richtig so Soul-Zeug gemacht und macht jetzt Disco. Diana Ross, will die den nicht vielleicht singen? Wollte sie nicht. Motown-Produzent Hal Davis, ein Tamla-Urgestaun, hörte die Melvin-Version auf einer Party. Er hatte zu dem Zeitpunkt gerade Thelmas Album Any Way You Like It in Arbeit und er dachte, das ist genau der Song, den ich brauche für die Künstlerin. Er ließ ihn aufnehmen mit einer Disco-Energie, die damals noch kaum jemand in diesem Maß beherrschte. Das Ergebnis erschien im Dezember 76 als Single auf dem Tamla-Label. Komplett alles analog und mit Instrumenten eingespielt und energetisch und mit Schub wie kaum ein anderes Song, der zu der Zeit bei Motown produziert wurde. Man hat dafür erstmal ein Sublabel gewählt, nämlich eben noch Tamla, weil man sich noch nicht so ganz sicher war, wie groß das Ding rauskommt, war im Disco eigentlich noch gar nicht da. Barry Gordy fand das gar nicht so gut, der Label-Owner, dass jetzt auf einmal seine Kernkompetenz Soul Music vorbei sein soll. Aber er war kein dummer Mensch, sondern ganz im Gegenteil, ein extrem erfolgsorientierter Mensch und hat zugelassen, dass man diesen Song also aus Philadelphia nach Detroit holt und in L.A. erstmal aufnimmt und dann mit Firma fertig macht. Und später, es hat gar nicht lang gedauert, schon eigentlich ab dem Anfang des Jahres 77, da kam der dann nämlich so richtig raus, lief das Ding in den großen Clubs rauf und runter und zwar auf der ganzen Welt. Wer ist unsere Thelma Houston eigentlich? In 1946 in Leland, Mississippi geboren, wuchs sie in Long Beach auf, in Kalifornien. Ihre Mama war Baumwollpflückerin und Thelma fing, wie sich das dann so gehört, in so einer Familienhistorie an, mit Gospel bei den Reynolds Singers, bevor sie 1969 schon ihr Debütalbum Sunshower auf ABC Dunhill veröffentlichte. Produziert von Jimmy Webb, dem Mann hinter Which a Line Man und By the Time I Get to Phoenix. Schon damals Klasse ohne Ende. Sie hatte also das Glück, vom Start ihrer Karriere weg mit echt guten Leuten unterwegs zu sein. 1971 wechselt sie zum Motown. Zunächst auf das Mo West Sublabel, neben Tamla ein weiteres Sublabel. Aber die ersten Jahre kommerziell wahnsinnig zäh. Keiner wollte ihr richtig Songs auf den Leib schreiben, weil eben Motown so viele andere weibliche Künstler hatte, wie Diana Ross, die für Erfolg aufgestellt und gebürstet waren. Ihre schärfste Single damals erreichte gerade mal Platz 64 in den R&B-Charts. Motown hatte sie zwar auf dem Zettel, aber der große Moment ließ auf sich warten, bis Hal Davis mit genau dieser Idee kam, Don't Leave Me This Way. Ein unsterbliches Intro. Ihr werdet euch erinnern fühlen an andere Songs aus dieser Zeit, die Disco sind, mit einem ganz sanften Anfang und dann einer vollen Abfahrt. Das hören wir uns jetzt mal an, um dieses Gefühl aufzugreifen. Und dann gibt's noch ein bisschen weiter Geschichte zu dem Ganzen.
Control. Come on,
Hörtet ihr sie, die wunderbare Thelma Houston. Und diesen Aufbau, der so soulig mit der Orgel da reinkommt, James Getson macht genau zweimal kurz laut, wenn er den Break bringt, rüber zum Refrain und dann auch in die B, auf den B-Teil. Ansonsten einfach solide, hinten alles fett gespielt, was es braucht, damit das Ding tight bleibt und einen auf den Dancefloor schiebt. Kirk, es gibt ganz viele Versionen von dem Song, Communards natürlich auch noch. Hast du gerade schon im Hintergrund durchspicken lassen, dass die dir auch sehr gut gefällt. Was hältst du von dieser Version? Was sind deine Gedanken zu diesem Song?
Also eine wunderschöne Disco-Übersetzung, die auf dem Dancefloor toll funktioniert und ist schön herausgearbeitet, wie die verschiedenen Parts ineinander greifen. Diese Preacher-Euphorie ist da drin und ich kann nur sagen, zum Glück hat Diana Ross das abgelehnt, weil ich glaube nicht, dass sie den Song in der Art und Weise und in der Qualität rübergebracht hätte, obwohl ich sie auch für eine ganz großartige Sängerin finde, aber es ist halt eben nicht ihr Style und da braucht es eben auch diesen wirklich fundamental tiefen, souligen Gesangsstil, um eben diese Nuancen herauszukitzeln. Und da sind wir ja bei Teddy Pendergrass auf jeden Fall am Start, ne? Mit Harold Melvin and the Blue Notes. Sie schaffen es halt beide, das ins Herz zu bringen. Das ist, glaube ich, das Besondere. Also es ist, bleibt nicht auf dieser oberflächlichen Gesangs-Disco-Ebene, wo es darum geht, Kraft und Power für den Dancefloor zu erzeugen, sondern es ist eben tiefes Herz und tiefe Verbundenheit mit in dem Song. Und das ist das, was mich auch auf der Disco-Ebene in der Version jetzt hier total begeistert.
Ja, das geht mir ganz genauso. Die Emotionalität erscheint in vollem Ornat und nimmt einen mit. Es ist also nicht nur der Beat von James Getson, von Schlagzeug und seinen kongenialen Partnern an Gitarre und Bass, sondern eben auch diese wunderbar, ja, auch sich so aufbäumende Stimme. Das Album Any Way You Like It, auf dem dieser Song drauf ist, ist insgesamt ganz klar ein Nachweis dafür, dass Motown es auch so richtig wissen wollte, zu dem Zeitpunkt Thelma Houston weiter nach vorne zu bringen. Was macht den Song so verdammt gut? Ein bisschen was davon haben wir euch ja schon erzählt, aber es ist auch die Crew, die da insgesamt am Start war. Nochmal zurück, Hal Davis als Produzent, ein Meister der Disco-Mischung aus Soul-Tiefe und Dancefloor-Drive. Und dann kommt natürlich das Four-on-the-Floor-Arrangement, das gleichzeitig im Radio wie im Club funktioniert. Der Arrangeur und Gitarrist Art Wright war einer der busiest Session-Arrangers in Motown, L.A. Er hat unter anderem bei Dancing Machine der Jackson 5 arrangiert und war für Diana Ross auch aktiv. Das heißt, da war auch die Soundästhetik der Arbeiten, die davor für Diana Ross gemacht haben. Love Hangover ist sicherlich das entscheidende Stichwort aus dem gleichen Jahr hier. War natürlich als Äther mit in dieser Studio-Session drin. Und dann natürlich James Gadson, muss ich jetzt nochmal extra ehren. Dieser Mann, gebürtig in Kansas City, groß geworden im Watts-Viertel in Los Angeles und mit Charles Wright and the Watts 103rd Street Rhythm Band richtig groß geworden. Die Band, die Funk-Geschichte geschrieben hat mit Express Yourself. 1970. Das später eine der wichtigsten Quellen für NWA und andere Hip-Hop-Kranten waren und sicherlich auch eines der entscheidenden Drum-Sets, das man damals aufstellen konnte. Im Jahr 76 alleine spielt Gadson auf Marvin Gaye's I Want You, auf Diana Ross' Love Hangover und dann eben auf Don't Leave Me This Way. Was für ein Jahr, stellt euch das mal vor, mit was für Leuten der da gespielt hat und was für Songs dabei rausgekommen sind. Henry Davis spielt Bass, eindeutig, treibend, unverwechselbar. John Barnes saß am Piano und auch in dieser Orgel, die wir da am Anfang hören. Die Aufnahme entstand in einem dieser typischen 3 Stunden Gewerkschaftssession, wie Gadson selber erzählt hat. We were in a vamp and you can hear the door slamming. He was stopping the session. Die haben damals genau 3 Stunden Zeit bekommen, etwas aufzunehmen und ausgerechnet, das war der letzte Song, den sie aufnehmen wollten. Und da kam aber schon der Typ, der das Studio vermietet hat, hat die Tür aufgemacht und gesagt so, ey Jungs, Feierabend, ihr müsst aufhören. Boom, hat die Tür zugeknallt und das hört man sogar so kurz vor Minute 5 auf der Aufnahme. Also wenn ihr euch das reintut, dann werdet ihr das mitbekommen. Der Song erreichte am 23. April 1977 Platz 1 der Billboard Hot 100. Und damit war Thelma Houston die erste Solosängerin bei Motown, die einen Grammy gewann. Best Female R&B Vocal Performance. Aber die tiefergehende Geschichte des Songs beginnt in den 80ern. In der LGBTQ oder LGBT Community wurde Don't Leave Me This Way zu einem inoffiziellen Anthem für Freunde, die an AIDS gestorben waren. Der Künstler Nayland Blake verwendete den Titel für eine Arbeit für die American Foundation for AIDS Research, ein Blumenstrauß mit sichtbaren Wurzeln umhüllt vom Schriftzug des Songs. Billboard listete ihn unter die 70 besten LGBTQ-Anthems aller Zeiten. Man hat ihn mit Bedeutung aufgeladen, aber auch damit nicht, wie soll man sagen, missbraucht oder irgendwo hingetweakt, sondern es war auch zu dem Zeitpunkt schon in den Clubs in der Großstädte der Vereinigten Staaten natürlich eine Hymne verschiedener Communities und genau die sind es, die heute auch immer noch so aufrecht dastehen und verteidigen, was die Minderheiten in unseren Gesellschaften angeht, die aber absolut das ausmachen, dass wir bunt und gut und fortschrittlich und freundlich und liebevoll sind in dieser Welt. Und ich bin sehr froh darum, dass immer wieder Menschen aufstehen, sich solche Gedanken zu machen, was ich als heterosexueller Mann einfach nicht so oft tue. Könnte man vielleicht auch nochmal drüber nachdenken. Aber dieses Hochhalten von solchen Fackeln, da geht bei mir immer ein besonderer Augenaufschlag drauf. Larry Levan spielte den Track regelmäßig für sein Clubpublikum und auch bei den Veranstaltungen besonders pointiert, die er mit Keith Haring gemacht hat, zu den Pop-Shop-Events, die dann aber auch im Speziellen auf die schwulen Themen getwistet waren und wo besonders viel Geld für den Kampf gegen die Krankheit AIDS eingesammelt wurde. Und wer hat sich später an Thelma bedient? Der Song wurde 33 Mal gesampelt. Killer Priest verwendete Thelmas Vocals für Tai Chi. Flashmob sampelte sie für Need in Me. FKJ macht es 2013 nochmal für Lying Together. Und 1986 diese unglaublich gute Coverversion des Synth-Pop-Formation The Communards, die ihn zu einem High-Energy-Disco-Song nochmal umbauten ein Stück weit, wobei ganz klar erhalten ist, wie dieses Timbre oder diese Stimmung von diesem Song ist und geht in UK nochmal auf Platz 1 und ebenso in den US Dance Charts. 3 Jahrzehnte, 3 Nummer 1, wenn das mal nicht ein unsterblicher Song ist. Kirk, hast du dazu noch irgendwie weitere Gedanken? Sag doch mal.
Nur hinzuzufügen, dass es wirklich einer der zeitlosesten Anthems ist, die es gibt und die man bitteschön auch spielen soll, besonders wegen der inhaltlichen und kontextualen Aufladung. Das ist, finde ich, nochmal extra zu betonen, dass es da um eine Message geht, die verbreitet wird. Nämlich die Message, dass wir alle im besten Fall mit Liebe erfüllt durch die Welt gehen.
Mir fällt gerade noch eine Anekdote dazu ein, die würde ich noch ganz kurz irgendwie zum Besten geben. Und zwar entdeckt wurde Thelma Houston für Motown durch eine Frau, die bei Motown angestellt war, eigentlich dafür so ein bisschen Dokumentation, also ein bisschen A&R zu machen, ein bisschen Dokumentation zu machen. Die hat auch ganz viele Dokumentationen gedreht, die sich anzuschauen total lohnt. Die Frau heißt Suzanne DePass und die war schon seit Ende der 70er, weil sie mit den Supremes Background-Sängerin befreundet war, immer so im Äther oder in der Atmosphäre von Motown Records und wurde dann zu so einer Art Kreativassistentin von Berry Gordy hinzugerufen. Eine unglaublich kreative Frau. Feministin, zusammengearbeitet viel mit Annie Leibovitz, der wunderbaren Fotografin und aktiv in allen möglichen Phasen der amerikanischen oder der afroamerikanischen Musikentwicklung. Von einer Filmbiografie über die Jazzsängerin Billie Holiday bis zu den Einzelbiografien, die Motown selber in Arbeit gegeben hat über Marvin Gaye, Motown, Merry Christmas, auch Michael Jackson und so weiter, hat die das alles sowohl filmisch als auch im Aussuchen und Auffinden von Künstlerkontakten gemacht. Er hat unglaublich viele Leute identifiziert, die sie mit Motown assoziiert hat, um dann dort gute Kunst und schöne Filme zu machen. Ich glaube, das war's für diese Woche, oder, Kirk? Noch was?
Ja, es bleibt nur zu wünschen, dass ihr alle mit Liebe erfüllt mit euren Nächsten und vielen Freunden im besten Fall den Dancefloor unsicher macht.
Also, wie immer, einen guten Tanz, wunderbare Musik und ganz, ganz viel Liebe. Bye-bye.
Bye.